Liebe Geschwister, ich darf Sie und euch alle recht herzlich begrüßen zu dieser fünften Stunde in dieser Einheit zu den Propheten des Alten Bundes. Ich freue mich über all diejenigen, die heute Abend hier im Gemeindesaal sind. Ich grüße aber auch natürlich unsere Geschwister, die uns jetzt zugeschaltet sind, über das Telefon und über das Internet. Ja, wir wollen heute weitermachen mit dem Jesaja und Schwerpunkt bei Jesaja wird sein die Weissagung auf Christus. Wir haben uns ja vorgenommen, das heißt nicht wir, das ist ja der Plurales Majestatis, also ich habe mir das so gedacht, in dieser Einheit, wenn ich uns Propheten vorstelle und zu schauen, was ist denn Prophetie, dass wir dann immer so jede Stunde einen Schwerpunkt haben, dass wir uns dann in diesen 10 Stunden so langsam annähern und dass wir hinterher so ein Gesamtbild haben und sagen, okay, da kann man sagen, das macht einen Propheten aus. Wir haben ja bei der ersten Stunde über Berufung gesprochen, also dass Propheten berufen sind durch Gott, nicht aus eigener Kraft, sondern eben durch Gott. In der zweiten Stunde haben wir uns über die Notwendigkeit des Gehorsames bei Propheten Gedanken gemacht. Wir haben in der dritten Stunde gesprochen über die Wunder, die auch Propheten tun. Und in der vierten Stunde, in der letzten, die wir hatten, haben wir über Gespräche mit Gott, dass eben der Prophet zunächst einmal angesprochen werden muss, eben von Gott, dass er eben im Wort Gottes ist, mit Gott spricht, damit er Dinge weitergeben kann. Und heute soll das eben auch sein, dass wir schauen, dass eben die Propheten des Alten Bundes allesamt auf Christus geweissagt haben, dass sie Aussagen getätigt haben über das, was kommen würde und dass das eben in Jesus Christus seine Erfüllung gefunden hat, respektive noch finden wird bei dem, was weitergeht. Und dem wollen wir uns heute zuwenden. Hinweis immer wieder für die Geschwister aus dem Internet, wenn Sie die Zettel haben wollen, können Sie sowohl über E-Mail, aber auch über den postalischen Weg von Frau Gessler bei uns im Büro zuschicken lassen. Ja, ich möchte beginnen mit einer Andacht zu Jesaja 65. Ich habe da 3 Verse mitgebracht, die nehmen ja auch etwas vorweg, was in Christus ist. Christus ist ja der diese Prophetie letztlich Jesaja gibt und es wird etwas gesagt über das, was werden wird, wenn wir dereinst in Christus sind. Also eine Prophetie, die auch für uns noch kommen wird, also keine Prophetie, die sich erfüllt hat schon bei der Zerstörung des Tempels oder im Exil, was viel bei Jesaja ist, sondern etwas, was in Christus und über das Kreuzes- und Auferstehungsgeschehen hinausweist. Jesaja 65, 17 bis 19, da heißt es, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie sich nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe, denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für deine wertvollen Worte, die du uns immer wieder schenkst. Und dir Dank sagen für alles, was du auch durch der Propheten Mund weitergegeben hast und dass wir immer wieder einfach auch dadurch gesegnet werden. Und so wollen wir dir Dank sagen für diese 3 Verse aus dem Mund des Propheten Jesaja, die uns noch einmal zeigen, auf was wir auch zugehen dürfen und was in dir der Einst für uns eines Tages vollständige Wirklichkeit wird. So möchte ich jetzt bitten, einfach für diese Andacht, Herr, aber auch für den ganzen Verlauf der Bibelstunde, dass du sie segnen wollest, dass du bei uns bist mit deinem Geist, Herr, und dass du uns segnest, auf dein Wort hören und auf dein Wort weitergeben. Amen. Ich möchte über 4 Punkte sprechen aus diesen 3 Versen. Ich möchte etwas sagen zur Neuschöpfung, zum Vergessen, zu Jerusalem und über die Freude, was uns Jesaja hier weissagt, was er natürlich zunächst einmal seinen Brüdern und Schwestern im Volk Israel kundgetan hat, damals etwa 700 vor Christus, aber was natürlich auch für uns heute gilt. Ich möchte sprechen über die Neuschöpfung. Das ist das, was verheißen ist beim Propheten Jesaja. Das, was kommen wird, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde durch Jesus Christus geschaffen werden. Darauf gehen wir zu. Wir wissen nicht, wann das passieren wird. Das kann morgen beginnen, das kann in 100 Jahren sein, das kann in 1000 Jahren sein. Keiner weiß es, aber wir dürfen sicher sein, es wird eine Neuschöpfung geben. Dass das Alte komplett erledigt ist und eine ganz neue Erde, ein ganz neuer Himmel geschaffen werden. Das ist nicht nur eine Botschaft beim Buch der Offenbarung oder in den Evangelisten. Nein, es ist das, was schon im Alten Bund durch den Mund der Propheten angekündigt wurde, dass eben etwas ganz Neues passieren wird. In Jesus Christus, der Sünde der Welt getragen hat, der auferstanden ist, hat diese Neuschöpfung ein Stück weit schon begonnen, aber sie wird final dann werden, wenn alles Böse vernichtet wird und wenn das Ewige aufgerichtet wird in diesem neuen Himmel und eben in dieser neuen Erde. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, alles, was wir hier leben und erleben, was wir anfassen können, mit dem wir leben, selber was wir sind, ist alles nur vergänglich. Alles hat ein Ablaufdatum und alles wird eines Tages eingesammelt werden von dem lebendigen Gott und es wird dann alles einer Neuschöpfung zugeführt werden halt. Das ist das, was wir vor Augen haben dürfen als etwas ganz Positives, gerade wenn wir leiden auch unter der Vergänglichkeit dieser Welt, weil wir selber alt werden, weil sich Zustände ändern, weil Dinge nicht mehr so sind, wie sie gewohnt gewesen sind. Wir dürfen wissen, es geht alles auf ein komplett Neues zu, wo alles anders werden wird. Und in diesem Andern wird es so sein, dass es ganz wunderbar ist. Es hat nichts mehr zu tun mit den Leiterfahrungen dieser Welt, mit all der Vergänglichkeit dieser Welt, sondern es ist etwas Wunderbares, Neues, was uns erwartet in der Neuschöpfung, die vor uns steht, von der Jesaja hier schon schauen kann und uns eben auch weitergeben kann, dass es eine Neuschöpfung gibt. Ein zweites über das Vergessen. Bei dieser Neuschöpfung wird es so sein, dass das, was in dieser Welt für uns schwer war, das wird für uns keine Rolle mehr spielen. Man wird es vorherigen nicht mehr gedenken und sich dessen, was war, nicht mehr zu Herzen nehmen. Das ist das, was auch in der Offenbarung verheißen ist für das kommende Neue, für das himmlische Jerusalem, dass kein Leid mehr sein wird, dass kein Elend mehr sein wird, dass alle Tränen, die wir in dieser Welt weinen, alles das, was uns runterzieht, was uns belastet, dass es final erledigt ist, ohne dass es noch irgendeine Rolle spielt. Fragen Sie mich bitte nicht, wie das funktioniert, wie das sein kann, wie beispielsweise man den Tod eines geliebten Menschen dann irgendwo nicht mehr als Leid empfindet, wie man das verkorkste Leben, was durch andere Menschen klein gemacht worden ist oder was man selber gegen die Wand gefahren hat, dann nicht mehr als leidend empfindet. Ich weiß nicht, wie es Gott machen wird, aber ich weiß, dass er es so machen wird. Für diejenigen, die in Christus Jesus sind, wird all das, was schlecht, was schlimm war in dieser Welt, was belastend gewesen ist, einfach keine Rolle mehr spielen. Man wird es schlicht und ergreifend vergessen. Man wird nicht mehr daran zurückdenken. Sei es, weil wir total in der Freudigkeit sind oder dass Gott das komplett auch gelöst hat und dass er die Probleme zu einem guten Ende geführt hat in der Ewigkeit. Wie, weiß ich nicht. Ich kann es nur so weitergeben, das, was der Prophet Jesaja sagt, was die Bibel durchgängig uns kundtut, einfach zu sagen, dürfen wir einfach nochmal hören heute Abend aus diesem Prophetenwort, dass wir all das vergessen werden, all das, was uns Leiterfahrung ist, was wir schon haben an Leiterfahrung und was noch kommen wird, es wird für uns keine Rolle mehr spielen. Wunderbar, dass wir diesen finalen Trost haben dürfen, dass wir wissen, dass das eines Tages, was hier schwer war, was hier nicht geklappt hat, was hier die Katastrophen unseres Lebens gewesen sind, dass es keine Rolle mehr für uns spielen wird und dass es eines Tages keine schlaflosen Nächte, keine Tränen mehr geben wird, halt alles erledigt. Wir werden daran nicht mehr denken, wir werden es uns nicht mehr zu Herzen nehmen. Ein drittes, was uns Jesaja hier zeigt, ist eben dieses neue Jerusalem. Es ist ja nicht das Jerusalem, was heute die Hauptstadt Israels ist, sondern es ist das neue Jerusalem, über das er sich hier freut, was er sieht. Denn es ist ja eine neue Erde und ein neuer Himmel, der geschaffen worden ist. Und da wird es diese Stadt am Mittelmeer liegenden Israel halt nicht mehr geben, sondern es wird das himmlische Jerusalem sein. Wir wissen das ja aus dem Galaterbrief, dass das irdische Jerusalem den Juden gegeben ist, ein Zeichen für die Knechtschaft halt, da sie noch unter dem Gesetz stehen, und dass das himmlische Jerusalem dem Volk Gottes im neuen Bund geschenkt ist, als Zeichen der Freiheit, zu der wir berufen sind. Und diese Freiheit, die darf uns glücklich machen, dass wir wissen, wir sind befreit vom Tod und wir wissen, wir werden nicht im Tod bleiben, sondern wir werden, wenn wir sterben und zu Jesus Christus gehören, dann unsere Wohnstätte einnehmen im himmlischen Jerusalem. Und das nicht nur Thema eben bei Jesus oder in der Offenbarung, auch hier bei den Propheten, dass wir wissen dürfen, dass wir in Jerusalem sein werden, in der Gründung des Friedens, so heißt ja Jerusalem übersetzt, da, wo eben Jesus Frieden gemacht hat mit dem lebendigen Gott, mit sich selber, dass wir sein dürfen mit ihm in der absoluten Vereinigung, in der Gegenwart des lebendigen Gottes, all das, was so wunderbar beschrieben ist in Offenbarung 21 und 22. Und das darf der Prophet schon sehen und weissagt damit ganz viel auf Jesus hin. wenn er das dann so benennt, dann steckt hier alle Christologie schon drin, in diesen Versen über Jerusalem. Ich will Jerusalem zur Wonne machen über sein Volk, zur Freude, und ich will mich freuen, fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Natürlich nimmt er auch schon das Geschehen in Kreuz und Auferstehung mit Jerusalem, mit diesem Chiffre dafür in Augenschein, weil das nämlich der Durchgang ist zum himmlischen Jerusalem halt nicht. Wer in Golgatha in Jerusalem gewesen ist und hat das angenommen, der darf ins himmlische Jerusalem rein. Auch hier, wie gesagt, eine Weissagung, die wir eben sehen bei Jesaja auf Christus hin, über das wir uns freuen dürfen. Und das ist der vierte Punkt. Das, was uns erwartet, das macht uns Jesaja hier deutlich, das ist Freude. Das Evangelium besteht in Freude. Und wenn die Propheten auf Jesus verweisen, dann verkündigen sie schon Evangelium im Alten Bund. Nichts anderes ist das hier. Das ist reines, pures Evangelium, was wir im Alten Testament lesen. Und wenn man das Evangelium verstanden hat, die fröhliche Botschaft, das heißt es ja wörtlich übersetzt, die gute Botschaft, dann ist man einfach voller Freude. Das ist das, was in Jesus Christus passiert. Und es ist das, was der Prophet schon sehen darf und was er seinen Zeitgenossen weitergibt, aber was er uns aus über zweieinhalbtausend Jahre Distanz auch noch einmal zuruft, dass er sagt, wir dürfen fröhlich sein, wir sollen fröhlich sein, denn uns ist Jesus zur Wonne gemacht, der für uns Wohnstätte bereithält im himmlischen Jerusalem. Wir dürfen uns freuen, weil Christus da ist, wir dürfen uns freuen, weil wir zu ihm gehören. Dass diese vier Punkte, um die es hier in diesen wunderbaren drei Versen gibt, die uns noch einmal in Erinnerung rufen, es wird eine Neuschöpfung geben. Wir werden alles Leid vergessen dieser Welt. Wir dürfen wissen, wir haben eine Wohnstätte im himmlischen Jerusalem. Und wir dürfen wissen, dass das Ende unserer Existenz reine Freude und Fröhlichkeit ist. Alle Ehre, Lob und Preis unserem Herrn und Heiland Jesus Christus dafür. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Ja, Herr, wir danken dir für diese Worte aus dem Mund des Propheten Jesaja, die wir hören durften jetzt mit über 2.500 Jahre Distanz, Herr. Und danke, dass du uns mit hineinnimmst in diese Freudigkeit über das, was werden wird. Und danke, dass wir das schon klarer sehen dürfen, als es damals zu Zeiten Jesajas war. Dass wir all das erkennen dürfen, weil wir eben Jesus haben. Und weil wir deine Weissagungen durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus in einer ganz anderen Schärfe und Tiefe erkennen dürfen. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Wir geben dir die Ehre, Herr. Amen. Amen. Ja, Jesaja. Ich habe kurz noch mal so einige Daten zu seinem Leben aufgeführt, zu dem Steckbrief. Ich mache das ja jede Stunde, dass ich die Propheten kurz vorstelle. Da ist ja Sinn und Zweck auch dieser ganzen Einheit, dass wir die noch mal so ein bisschen vor Augen haben. Der Name Jesaja bedeutet so viel wie Jahwe ist Hilfe oder Jahwe ist Heil. Komme ich gleich noch zu, wenn ich über sein Wirken spreche halt. Die Namen sagen ja immer was auch darüber aus, was die Propheten tun. Jahwe ist Hilfe, Jahwe ist Heil. Jesaja hat etwa gelebt 765 vor Christus bis 687 vor Christus. Sehr, 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 sehr lange Wirkungszeit halt. Er hat unter vier Königen gewirkt, die wir fassen können, die er auch benennt. Usia, Jotham, Ahas und Hiskia. Sehr unterschiedlich geartet, wie er ihnen begegnet halt. Es ist deutlich, dass er Zugang zum Königshaus hat, dass er vermutlich, das muss man daraus ableiten, zur Jerusalemer Oberschicht gehört hat. Vielleicht war er auch dem israelitischen Adel angehörig halt. Er ist jedenfalls sehr gebildet, schreibt ein sehr hochstehendes, hochwertiges Hebräisch halt, sehr dichterisch halt, also da ist viel Hintergrund, vielleicht auch eine Verortung am Tempel, genau wissen wir das nicht. Obwohl das Buch so lang ist, hat ja 66 Kapitel, das Buch Jesaja, wissen wir nicht ganz so viel über sein Leben, anders als bei Elia, bei Elisa oder auch bei Samuel. Es gibt so ein paar Dinge, die wir rausfiltern können halt, weil ganz vieles von dem, was er dann an Prophetie bringt, auch was er schreibt, mit seiner Person nichts zu tun hat. Das ist bei Jeremia wiederum ein bisschen anders, den wir nächste Stunde betrachten werden. Wir wissen, dass Jesaja verheiratet war, dass er mindestens zwei Söhne hat, denen gibt er Namen, die zu tun haben mit seinem Auftrag, dass er zum König geht und quasi den Namen der Söhne sagt, damit gleichzeitig aber auch wieder das Programm benennt, beziehungsweise die Ansage für das Volk. Der erste Sohn heißt Jair Jashub, das heißt, ein Rest kehrt um. Und damit wird in Augenschein genommen, halt, dass das, die Deportation kommen wird, dass 587 passiert, also die Zerstörung des Tempels, dass nach Babylonien deportiert wird und dass ein Rest umkehren wird. Das ist sowohl Drohbotschaft wie auch Heilsbotschaft. Drohbotschaft, dass Israel hören muss, von uns bleibt kaum was übrig, aber eben noch die Hoffnung, ein kleiner Rest wird umkehren. Der andere Sohn heißt Maher Shalal Hashbash, das heißt Raube bald, Eile Beute. Das macht deutlich, was Israel ist, nicht mehr das, was es denkt zu sein halt. Israel, das Nordreich, ist ja zu seiner Zeit untergegangen, jetzt ist nur noch Juda übrig, wird immer kleiner, aber man lebt immer noch so in der Attitüde, man ist das Großreich unter David halt, man ist immer noch so stark halt, aber in Wirklichkeit ist es eine Beute halt, es wird zum Raub und zwar alsbald halt, es ist kein starker Staat mehr, sondern das ist nur noch eine kleine Rumpftruppe halt. Das erinnert mich manchmal auch so an die Situation der Kirche heute. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal die Bibel durchgelesen habe und habe die Chronikbücher und die Königebücher gelesen. Und habe damals gedacht, so als 15-Jähriger, die Bibel stimmt nicht. Ich hatte keine Ahnung, aber ich habe halt nachgedacht und für mich war klar, wie bescheuert sind denn die Könige? Also wie blöd muss man denn sein, dass man erkennt, wenn man vom lebendigen Gott abfällt, da wird alles nur schlecht. Man hält sich zu den Baalen Astarten und alles wird nur furchtbar, ist man bei Jahwe, ist man gesegnet. So, und obwohl die das sehen, machen die das immer schlimmer. Und obwohl die es bei ihren Vätern gesehen haben, machen die es immer, habe gesagt, so blöd können die nicht gewesen sein halt, ne? So, und dann erlebt man Realitäten in Kirchen halt und sieht, aha, wie sich Menschen von Gott abwenden und sagt, man kann es gar nicht begreifen, als wenn man es nicht als satanische Verblendung erkennen kann, was da alles abläuft. Also das Prophetenwort ist damals schon wahr gewesen, das ist auch heute noch wahr zu sagen, ich wende mich ab von dem lebendigen Gott und erlebe nur die Katastrophen. Und obwohl man das erlebt, es wird immer größer die Katastrophe halt zu sagen, macht man trotzdem den ganzen Krempel weiter, bis dann alles aus ist halt. Ne? Also raube bald, eile Beule halt, ne? Zu sagen, also auch das wieder ein Wort nicht nur an Juda gesprochen, auch an die Kirche Jesu Christi im neuen Bund, She'er Yashuv, ja, ein Rest wird umkehren, aber ganz vieles wird auch untergehen halt. Wir wissen, dass Jesaja noch weitere Bücher geschrieben hat. Das ist ganz interessant, also im Buch der Chronik wird das erwähnt halt, dass er ein Buch der Könige und der Israels und Juda geschrieben hat, die haben wir aber nicht, also da ist, das können wir zumindest sagen, für seine Person auch eine reichhaltige schriftstellerische Tätigkeit gewesen halt. Schon das, wie gesagt, Jesaja-Buch ist ja so umfänglich, aber er hat noch weitere Bücher geschrieben, die aber nicht überliefert sind, die nur in der Bibel zitiert werden. In der jüdischen Tradition, das ist jetzt nicht biblisch, aber manches hat ja auch Anhalt an der Geschichte halt, wird erzählt, dass eben Jesaja unter König Manasse getötet wurde halt, weil der eben Israel wegen seiner Kultprophetie angegriffen hat. Auch da gab es ja immer wieder Kultpropheten halt, das Priestertum, die am Tempel tätig gewesen ist, das ist immer wieder eine Spannung gewesen. Ich sag mal, das verfasste Priestertum gegen die wahren Propheten Gottes halt, diese Spannung im Alten Bund, auch das gibt es immer wieder, wenn man die Kirchengeschichte guckt, halt, dass immer wieder gegeneinander stehen, halt, dessen zu sagen, das ist was verfasstes, staatstreues Priestertum. Und was ist das wirklich, was der lebendige Gott sagt? Halt? Also diese Spannung, halt, die ist vor allem bei Manasse sehr stark und so die jüdische Tradition. Er sei auf der Flucht gewesen, hätte sich in einem Baum verborgen und hätte Manasse eben diesen Baum durchsägen lassen und dadurch sei er getötet worden. Halt. So ein paar Anhaltspunkte gibt es da im zweiten Königebuch in Hebräer, dass das auch so sein könnte. Halt. Aber er stand halt wirklich in einer großen Spannung auch gegen den Königshof, gegen das theologische Establishment halt. Da ist er sehr kritisch gewesen halt, obwohl er vermutlich dazugehört hat. Das so einige Spiegelstriche eben zu dem Leben Jesajas. Ich will ein bisschen was sagen über das Wirken Jesajas. Ich habe das letztes Jahr schon mal so zusammengefasst, was man so über Jesaja sagen kann von seiner Botschaft. Die ist ja sehr, sehr breit. Und das ist auch, wenn man so auf die gesamte prophetische Botschaft im Alten Testament guckt, wenn man so alle Propheten zusammennimmt, die 12 kleinen Propheten, wenn man die Propheten vor den Schriftpropheten nimmt, vor Jesaja, Jeremia, Ezekiel, aber auch die drei großen Schriftpropheten, dass sie sehr unterschiedlich gewirkt haben. Und wenn ich das so zusammenfassen sollte, wie Jesaja gewirkt hat, dann würde ich das auf so 7 Punkte bringen. Ich würde als erstes sagen, wenn mich jemand fragen würde, wie hat er denn gewirkt, was hat er denn getan, was hat er denn gesagt? Das Erste und Wichtigste, er hat auf Jesus hingewiesen. Das ist ja auch Thema der heutigen Bibelstunde, dass wir immer wieder die Weissagung auf Jesus finden. Da werden wir gleich nochmal vertieft das auch sehen, gerade auch bei den Gottesknechtsliedern halt. Er hat auf Jesus hingewiesen halt. Er ist zweitens der Prophet der Hilfe. Das heißt, in seinem Wort, bei ihm, finden Menschen Hilfe. Das ist nochmal auch sein Name, Jahwe ist Hilfe. Wir müssen nur denken, als Hiskia dort ist, dem richtet er das Wort aus, zu sagen, du musst sterben, aber danach kriegt er auch geholfen durch das Prophetenwort, das ihm gesagt wird, was er zu tun hat und dass er weiter länger leben wird. Er ist der Prophet des Heils. Es gibt ganz viele, gerade im letzten Teil des Buches Jesaja, ganz viele Heilsworte. Das, was wir auch eben gehört haben, also dieses Heil, was kommen wird am Ende aller Zeiten. Es bleibt mit nicht nur im Gericht, das hat er auch halt, aber er hat ganz, ganz viel Heil, was er eben auch ankündigt. Auch das ja Teil seines Namens, Jesaja, Jahwe ist Heil. Er ist ein Prophet des Trostes, wenn man sich ein Stück weit gerade mit den Texten auseinandersetzt, in Jesaja 40 bis 50 halt ganz, ganz starke, auferbauende, tröstende Worte. Das wird ja auch so ein bisschen das Trostbuch genannt, halt so geht ja Jesaja 40 auch los zu sagen, dass es immer wieder in seinen Worten drin, dass immer wieder dem Volk Trost zugesprochen wird, aber eben auch der Gemeinde Jesu Christi, dass wir bei ihm und in ihm immer wieder Trost finden. Er ist aber auch, und das ist ja auch prophetisches Handeln, der Prophet, der klar ansagt, wo der Weg lang geht. Der Prophet der Wegweisung. Jesaja 7 ist diese Geschichte, wo er vor dem Ahas steht halt und sagt ihm, glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Und er sagt ganz klar, wenn du jetzt weiter deine falsche Außenpolitik betreibst, halt, dann wirst du untergehen mit deinem Reich. Du musst zu Jahwe zurückfinden. Halt. Glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Auch top aktuelles Thema. Wir stehen vor einer Wahl, da sagen viele, oh, die entscheidende Wahl, wobei alle Wahlen sind ja immer entscheidend, halt, das wird ja immer wieder gesagt, halt, aber vor jeder Wahl muss man immer wieder sagen, halt, das Entscheidende für Deutschland ist nicht irgendeine Partei. Unser Entscheidendes für unser Vaterland ist, dass wir bei Jesus bleiben. Das ist das Entscheidende halt. Nicht, wo wir am Sonntag das Kreuz machen, sondern dass wir unterm Kreuz bleiben halt. Und wer seine Hoffnung auf irgendwelche Politiker setzt, ganz gleich welcher Couleur, ganz gleich was es ist, verloren und verkauft. Also ich sag mal, wichtiger als am Sonntag das richtige Kreuz setzen, ist zum Kreuz zu flehen, zu sagen, dass der noch einmal Erbarmen unserem Vaterland schenkt, in dessen Hand wir letztlich sind halt. An diese Wegweisung zu sagen, auch dieses Rausbringen, diese Hybris zu denken, wir könnten irgendetwas regeln und machen und ziehen mit all den politischen Entscheidungen, die anstehen und wir lassen Jesus bei der Rechnung außen vor, geht furchtbar den Bach runter. Und das, ich sage das auch nochmal in aller Deutlichkeit, ist in unserem Vaterland so katastrophal schlecht aussieht, wie es aussieht. Hat nicht nur mit Fehlentscheidungen von irgendwelchen Politikern zu tun, weil man hier die falsche Energiepolitik, die falsche Rüstungspolitik und sonst was alles gemacht hat. Die grundlegende falsche Entscheidung unserer Politik ist das Verlassen der Bibel, ist das Verlassen von Jesus Christus, das breite Teile unserer Gesellschaft erfasst hat, in der Politik sowieso, das ist die große Problematik, dass ohne Jesus Politik gemacht wird, dass ohne Jesus Gesellschaft gelegt wird. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das, was der Prophet Jesaja damals dem Volk gesagt hat, halt, das müssen wir auch immer wieder hören für unsere Situation in Deutschland 2025. Er ist auch ein Prophet des Gerichtes. Es gibt lange Texte halt, Jesaja 13 bis 23, über 10 Kapitel, wo dann der gesamten Welt, aber auch Teilen von Israel das Gericht angekündigt wird, ganz klar gesagt wird, was alles einfach falsch ist und was damit zusammenhängt, wie Gott das letztlich auch verurteilt. Auch das werden wir auch nochmal in einem der nächsten Stunden besprechen, dass auch Teil prophetischer Weissagung ist, dass knallhart das Gericht angesagt wird, dass gesagt wird, wenn ihr so weitermacht, wenn ihr weiter diesen falschen Weg befolgt, dann wird Gott das strafen halt. Und das ist etwas, was eben auch klar ist. Es gibt Konsequenzen aus der Ablehnung von Gott. Das führt zum Gericht. Auch das ist Teil von Jesajas Wirken halt. Und das ist immer wieder auch das, was die Propheten des ganzen Alten Bundes tun, dass sie darauf hinweisen halt, dass ohne Gott, dass ohne Jesus das Gericht unausweichlich ist. Und er ist letztlich auch ein Prophet der Endzeit, nicht nur in diesem Andachtstext, den wir gerade zu Beginn gehört haben, sondern vor allen Dingen auch bei der sogenannten Jesaja-Apokalypse halt, diese vier Kapitel, Jesaja 24 bis 27, ganz viele Dinge, die eben über die Endzeit gesagt werden, über das, was kommen wird. Auch das ist durch Gott geschenkt, dass wir auch dort Dinge finden, die eben auch noch vor uns liegen, wo wir wissen, wie einfach Dinge kommen werden. Das ist so eine kurze Zusammenstellung, wenn ich jetzt so sagen müsste, was macht denn dieser Jesaja, wenn ich jetzt, was weiß ich, ein kleines Büchlein schreiben müsste, was ist denn so sein Wirken halt, dann wären das so, ich sage jetzt mal, so überblicksmäßig so die Schwerpunkte seines Wirkens und seiner Verkündigung, was er dem Volk weiterzugeben hat. Vierter Punkt heute, wir haben es ja mit, das heißt Thema zu tun, eben mit den Weissagungen auf Christus hin. Und die werden dann so in der Theologie, im theologischen Fachjargon genannt, so die messianischen Texte. Und da habe ich uns noch einmal einige Texte rausgegriffen, mit zum Schwerpunkt auf Jesaja, aber auch einige andere Propheten, um zu zeigen, dass das immer wieder vorkommt, ganz deutlich und klar erkennbar und auch im Neuen Testament aufnehmend, dass das Dinge sind, die in Christus Jesus die Erfüllung gefunden haben halt. Und ich lese uns das jetzt einfach vor, das ist ein bisschen länger jetzt halt, ihr müsst einfach mitlesen und mithören, aber ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das einfach auch nochmal ganz deutlich vor Augen stellen. Und bevor ich euch jetzt irgendwas erzähle, dass es so sei, ist es, denke ich, gut, wenn wir einfach das Wort Gottes selber hören halt, wo wir sehen, okay, genau darin hat es seine Erfüllung gefunden. Was haben die Propheten gesagt? Wie ist es in Jesus zur Erfüllung gekommen? Jesaja 7 heißt es, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, das heißt Gott mit uns. Butter und Honig wird er essen, denn er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen, denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. In Matthäus 1, zu Beginn des Neuen Testamentes, wird das genau aufgenommen. Da heißt es, und sie wird einen Sohn, das ist die Worte, die an Josef gerichtet werden, sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, Jesaja 7, 14, siehe, eine Frau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Also wir kommen ja gerade von Weihnachten her, eben Josef, der sich darüber aufregt, seine Frau habe ihn, seine Verlobte habe ihn betrogen und es wird ihm deutlich, hey, das, was hier passiert ist, sie ist nach wie vor Jungfrau. Also so ein ganz wichtiger Topos auch eben in der biblischen Überlieferung, aber hier die Erfüllung eben in Jesus Christus. Jesaja 9, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht über denen, die da wohnen im finsteren Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel und machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihrer Treiber zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und von Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Dazu zwei Texte aus dem Lukas-Evangelium. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und den Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron des Vaters David geben. Der wird König sein über das Haus Jakob und in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Lukas 1, und du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen und du wirst dem Herrn vorangehen, dass du deinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und im Schatten des Todes und richten unsere Füße auf den Weg des Friedens. Also das ist deckungsgleich, was der Prophet sagt, Jesaja, mit dem, was im Lukas-Evangelium überliefert ist, entsprechend, was die Engel gesagt haben, was entsprechend verkündigt ist über Jesus Christus halt. Bis hin in Wortgleichheiten halt mit Bezügen auch auf diese Dinge zu sagen, wie der Jesus, der da vorkommt. Jesaja 49, der Herr spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an der Enden der Erde. Dazu der Missionsbefehl aus Matthäus 28, wo Jesus sagt, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. auch hier wieder genau diese Frage zu sagen, Jesus gesandt bis an das Ende der Welt, Auftrag der Jünger, Jesus eben weiterzusenden bis an das Ende der Welt. Dann in Jesaja 53, auch das Gottesknechtslied, wir werden uns dem gleich zuwenden, nochmal näher, da heißt es, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, wir behielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das muss ja raus, Abfallabdruck. Wir gingen aber in die Irre wie die Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Bezug nimmt dazu Johannes 1. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, der Welt Sünde trägt. 1. Petrus 2, Christus, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leib auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Und nicht nur bei Jesaja, bei Micha beispielsweise, auch das kennen wir jetzt noch aus der Weihnachtsgeschichte halt, Weissagung auf Jesus halt, ne, die auch im Neuen Testament dann auch wichtige Bedeutung haben. Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, da die, welche gebären soll, geboren hat. Der wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israels. Er wird aber auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen und er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Matthäus 2, als aber der König Herodes hörte, erschrak er mit ihm ganz Jerusalem und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten zu ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten Micha 5,1 und du Bethlehem im jüdischen Land bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und Sacharja 9, das begegnet uns ja sowohl in der Passionszeit wie auch in der Adventszeit halt, die Ansage des Einzuges in Jerusalem. Sacharja 9, Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und die Kriegsbogen soll zerbrochen, der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erden. Dazu Matthäus 21, Jesus sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden, dann füllen bei ihr. Bindet sie los und führet sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so spricht, der Herr bedarf ihrer, zugleich wird er euch sie überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Lasttier, dem Jungen eines Lasttieres. Das einige wenige. Wir haben schon mal so eine Aufstellung, ich glaube, da hatten wir damals 20 Dinge, wo allein bei der Passionsgeschichte dann prophetische Weissagungen wahr geworden sind halt. Aber das finden wir immer wieder in den Prophetenworten, eben diese Weissagung auf Christus hin, immer diese messianischen Elemente. Ich sage ja sowieso, jedes Kapitel der Bibel, jeder Vers der Bibel enthält Jesus. Aber besonders dicht ist es eben ganz häufig bei den Propheten, wenn sie eben weissagend für die Zukunft Aussagen treffen, für das Volk Israel und für die Zukunft. Und besondere Gattung bei Jesaja sind die sogenannten Gottesknechtslieder. Das sind vier Texte, die von Jesaja 40 bis Jesaja 55 stehen, so im Mittelteil des Buches. Und diese Gottesknechtslieder, die werden in der Theologie immer wieder diskutiert, ob diese Gottesknechtslieder, die werde ich gleich auch noch vorlesen, halt, ob diese Gottesknechtslieder wirklich Jesus meinen. Und dann wird dann überlegt, könnte auch Israel sein, könnte auch irgendein anderer Prophet sein. Also da gibt es wildeste Spekulationen, die aber alle lächerlich sind, weil ganz klar ist, durch die Bibel, die Gottesknechtslieder beziehen sich auf Jesus. Also auch da nochmal ein ganz, ganz wichtiges Indiz, einfach zu sagen, wenn wir das finden im Neuen Testament, alles, was in den Gottesknechtsliedern beschrieben wird, bezieht sich auf Jesus. Ich lese einfach mal drei Stellen vor, wo das deutlich wird. Also einmal bei Matthäus 12. Eine große Menge folgte Jesus und er heilte sie alle und gebot ihnen, dass sie nicht offenbar machen, was erfüllt werde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Also ganz klar, das ist mein Knecht, Bezug nimmt auf Jesaja 42, Jesus ist der Knecht. Apostelgeschichte 8 ist die Geschichte mit dem Kämmerer aus dem Morgenland. Was liest er? Er liest eins der Gottesknechtslieder und checkt nicht, wer es ist halt. Und dann lesen wir da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du, was du da liest? Er sprach: Aber wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser, Jesaja 53. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgenommen. Wer kann seine Nachkommen zählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemandem anderen? Philippus aber trat seinen Mund auf und fing an mit diesem Wort der Schrift und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Also nicht, ist es Jesaja, von dem in den Gottesknechtsliedern die Rede ist, ein anderer Prophet oder sonst irgendetwas? Jesus, also ganz, ganz eindeutig, der Gottesknecht ist Jesus. Oder wenn wir dann Philippa 2, den Philippa-Hymnus lesen, halt, ne, dass er gehorsam war bis zum Tod ans Kreuz und dass er Knechtsgestalt angenommen hat. Er entäußert sich seiner Herrlichkeit und nimmt Knechtsgestalt an. Ist das auch eindeutig in Bezug eben dazu, zu dem, was in den Gottesknechtsliedern gesagt ist. Ich sage das jetzt so ein bisschen ausführlicher und auch nochmal darstellend, dass die Bibel genau eindeutig diese Auslegung vorgibt, dass es keine andere Auslegungsmöglichkeit gibt, damit wir dann nachher nicht darüber diskutieren und in Frage stellen, halt, was ich dann einzeln aus diesen Gottesknechtsliedern rausgebrochen habe. Ich lese uns jetzt nochmal die vier Gottesknechtslieder vor und dann möchte ich uns diese Gottesknechtslieder ein Stück weit dann nochmal näher bringen mit ihren Aussagen halt auf Jesus Christus hin. Das erste Gottesknechtslied finden wir in Jesaja 42, Vers 1 bis 4. Da heißt es: Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen, er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Zweite Gottesknechtslied in Jesaja 49. Hört mir zu, ihr Inseln, ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht und mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in den Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seiest mein Heil bis an der Enden der Erde. Das dritte Gottesknechtslied finden wir in Jesaja 50. Da heißt es: Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit dem Müden zu reden zur rechten Zeit. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht, wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten, wer will mein Recht aufrichten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die die Motten zerfressen. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der die Stimme seines Knechtes gehorcht, die im Finstern wandelt und dem kein Licht scheint? der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Siehe ihr alle, die ein Feuer anzündet und Brandpfeile zurüstet. Geht hin in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angezündet habet. Das widerfährt euch von meiner Hand, in Schmerzen sollt ihr liegen. Und das vierte und letzte Gottesknechtslied. Siehe, mein Knecht, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein, wie sich viele über ihn entsetzen, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. So wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden in ihrem Mund von ihm zugehalten. Denn denen nichts davon verkündigt ist, die werden es von nun an sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Hoheit. Wir sahen ihn, aber seine Gestalt, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor dem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in der Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebetet. Das war jetzt mal ein bisschen viel Text halt, aber mir war wichtig, dass ihr und sie diese vier Gottesknechtslieder noch einmal vor Augen habt, damit ihr das versteht, was ich jetzt auslege, dass man das einfach nochmal sieht. Und ich habe uns aus diesen Gottesknechtsliedern 8 Punkte rausgebrochen, dass wir einfach mal gucken, was wird hier über Jesus gesagt, rein mit dem, was im Alten Testament steht. Wir schauen nur mal konzentriert auf das, was über Jesus hier ausgesagt wird, und wollen uns nochmal daran erinnern, dass auch gerade die erste Gemeinde ja nicht die Briefe des Apostel Paulus hatten, nicht die Evangelien. All diese Dinge sind erst 60, 70, 80 nach Christus gekommen und dann auch nicht durch irgendeine Bibelgesellschaft weit verbreitet, dass mit einem Schlag die ganze Türkei, ganz Syrien, ganz Israel die Bibel gehabt hätte, sondern erst mal in einzelnen Schriften. Das hat gedauert, bis 200, 230 nach Christus überhaupt der gesamte Kanon stand, halt, dass man die Schrift hatte. Bis dahin hatten sie das Alte Testament mit den Aussagen von Jesus. Und wir erinnern uns dran, vor 2 Wochen war Pazani hier, hat uns das nochmal ins Gedächtnis gerufen, was die Hermeneutik der Bibel ist, zu sagen, wenn wir das Alte Testament lesen, nur mit Jesus zu verstehen. Aber dass wir eben auch, wenn wir Jesus kennen, im Alten Testament Evangelium finden, und gerade und besonders bei den Propheten und gerade besonders hier in den Gottesknechtsliedern. Und das möchte ich uns gerne zeigen. Wir wollen mal so gucken, was eben im Alten Testament gesagt wird über eben den Gottesknecht, über den, der den Plan Gottes in die Erfüllung bringt. Es wird über den Gottesknecht gesagt, dass er der leidende Gottesknecht ist. Hier habe ich diesen Text zitiert, eben diese berühmten Dinge, die wir auch Karfreitag wieder lesen werden, dass er unsere Krankheit getragen hat, dass die Strafe auf ihm lag, dass wir durch seine Wunden heil sind. Er ist leidend. Der Gottesknecht ist leidend. Das wusste das Volk Israel, der kommen würde als Erfüller des Planes Gottes. Er kommt nicht in Herrlichkeit und Macht, sondern er wird vor allen Dingen leidend sein. Er wird ein furchtbares Angesicht haben, halt. Er wird schlimme Schmerzen ertragen. Auf ihm liegt die Strafe. Das ist die Botschaft der Propheten. So wird der Messias sein. Das war den das Volk Israel im Alten Bund gesagt. Und das hat die Gemeinde natürlich sofort verstanden, als das Kreuz passiert ist. Da war klar, das ist die Erfüllung. Das ist hier passiert, das ist hier vorausgesagt, dass eben der Gottesknecht leidet. Das Zweite, was über den Gottesknecht gesagt wird, über den Sohn Gottes, dass er eben das Lamm Gottes ist, das Opferlamm. Also das ist ja ein Wahnsinn. Gott kommt in diese Welt nicht als Weltenherrscher, sondern als sich für die Schuld der Menschen hinrichtender. Das ist vorhergesagt. Also ich lese nochmal diese beiden Verse. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, und als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Das Lamm Gottes. Und jetzt kommt Jesus, und Johannes schnallt das sofort. Er ist ja der letzte Prophet. Als er kommt, was sagt er? Da kommt Gottes Lamm. Nimmt genau Bezug darauf und sagt, hier ist die Erfüllung, hier ist der Gottesknecht. Und wir wissen, das Lamm ist eben nicht nur, ich sag mal, so ein Terminus technicus halt, wo man irgendwie das so mit belegt halt, sondern man sagt, der Kaiser Franz so irgendwie na, irgendwas aus, sondern das Lamm war eben aus dem Opferkult, das zu sagen, hier ist die Rettung, hier ist das, was geschlachtet wird für unsere Schuld und Sünde. Wir sehen das ja immer so ein bisschen, wenn wir so die Ikonografie sehen und haben dann immer Dilemma, dann hat man so ein Bild vor Augen und das hat so eine gewisse Friedfertigkeit und dann geht man manchmal so auf die falsche Spur, so nach dem Motto halt, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte und wir sind alle irgendwie scharf, nehmen das mit rein. Nein, das Lamm, das hier gemeint ist, heißt das, was abgemetzelt wird für meine Schuld, was im Alten Bund, wenn die Leute kamen, die Hände auf die Stirn gelegt haben, um Verbindung zu schaffen, und dann wurde die Kehle durchgeschnitten und das Blut musste fließen, damit die Schuld beglichen ist. Und das ist eben der Gottesknecht, das ist eben Jesus Christus, von dem hier die Rede ist, wo sofort verstanden wurde, hey, unter diesem Blut haben wir, von Golgatha haben wir jetzt den Schutz. Und damit ist aller Tempelkult obsolet. Damit ist das letztlich erledigt, was dort passiert ist, weil hier das finale Opfer im Gottesknecht, im Knecht Gottes gebracht wird. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, Gottesknecht, das klingt jetzt so ein bisschen abwertend, aber Knecht Gottes meint so viel wie fast schon Gott gleich sein. Also das war ein Ehrenprädikat. Wenn wir sagen Knecht Gottes, ist das nicht so wie am Bauernhof, da war der Bauer und hat seinen Knecht, ne, und der war nur Befehlsempfänger, sondern zu sagen, im Knecht Gottes ist eben auch ein Ehrentitel drin zu sagen und eben auch schon die Gottessohnschaft. Das ist ja das Besondere, dass der Knecht Gottes nicht irgendein Prophet ist, sondern dass es der Sohn Gottes letztlich ist, aber auch schon dieser Titel halt. Also Knecht Gottes zu sein, ist im Hebräischen halt, dieses Evet, ein ganz besonderer Ehrentitel zu sagen, eine besondere Verbindung mit Gott bringt. Und das zu sehen, dass Gott sich als Opfer hinbringt, das ist genau hier angedeutet, halt zu sagen, dass einfach alle Religiosität sprengend halt. Das gibt es ja auch in keiner anderen Religion. Wenn ich Leute fragen, ja, die Hindus behaupten das, die Buddhisten bauen das halt, die Muslime jenes und die Juden das halt. Ja, wo können wir denn wissen, dass das Christentum richtig ist? Das sage ich ganz eindeutig halt, nur daran, weil man sieht, so wie Gott im Christentum handelt, handelt er nirgendwo anders. In allen anderen Religionen müssen nach wie vor Menschen Gott etwas tun. Bei dem Christentum ist es so, dass Gott selber zum Knecht wird, dass er sich selber hingibt, zum Opferlamm wird halt. Dieser Gottesknecht ist aber eben nicht nur das Lamm, das eben hingeschlachtet wird, das hilflos ist, das verstummt, sondern es ist eben auch der Richter. Das ist der dritte Aspekt, den wir aus diesen Gottesknechtsliedern rausnehmen dürfen. Ich lese nochmal Johannes 50, 8 bis 11. Da heißt es, er ist nah, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten, der komme zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen und die Motten fressen. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der die Stimme seines Knechtes gehorcht, der im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint? Der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Siehe, alle, die ihr mit Feuer anzündet und Brandfeule zurüstet, geht hin in die Glut eures Feuers und in die Brandfeule, die ihr angezündet habt. Das widerfährt euch von meiner Hand. In Schmerzen sollt ihr liegen. Also das macht auch nochmal deutlich, wer der Gottesknecht ist, eben nicht nur das Opferlamm, hilflos und wehrlos, so ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen, aber er ist ja zugleich auch der Richter. Er ist zugleich derjenige, der nicht nur auf Golgatha war, sondern der eben auch im Weltgericht am Ende aller Zeiten alles Unrecht gerade bringen wird und was nicht unter seinem Blut gestanden hat, wird furchtbar in Schmerzen gelegt werden, wo Heulen und Zähneklappern wird sein in der Hölle halt zu sagen, das ist eben auch der Gottesknecht, er ist der Richter. Und dieser Gottesknecht, der Lamm und Richter ist, der leidend ist, er ist der lebendige Gott. Und das wird in diesen Gottesknechtsliedern auch schon angedeutet, dass es eben ein trinitarischer Gottesknecht ist. Die Trinität, und Trinität ist ja die Grundaussage des Seins Gottes, dass wir einen dreieinigen Gott haben, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Auch das finden wir schon im Alten Testament. Jesaja 42,1 heißt es, siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, und dann kommt es, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe ihm meinen Geist gegeben. Das heißt, Heiliger Geist ist hier die Rede, Knecht ist hier die Rede, also der Sohn ist hier die Rede und der Herr, der hier spricht. Aber der Geist ist in ihm, das heißt, damit ist er selber in ihm halt. Also hier schon auch dieses Trinitarische. Und wenn dann später für die erste Gemeinde klar ist, wir haben eben einen Gott, aber Jesus ist der Herr, die sind gleich, wie verstehe ich das durch den Heiligen Geist, dann ist das schon tatsächlich die trinitarische Aussage über Gott. Wir haben das an anderen Stellen auch schon mal besprochen, was es alles für trinitarische Aussagen gibt, ob bei der Schöpfung und wo auch immer das auftritt, bei Abraham, wo diese Dinge alle sind. Aber eben auch hier in den messianischen Aussagen, die eben nicht nur bezogen sind auf Jesus allein, sondern auch den Heiligen Geist in sich haben halt. Wenn man es eben auch bei Jesaja 9 gelesen halt, immer wieder, dass diese Dinge damit hineinkommen halt, dass der Geist eben zusammenkommt. Ein fünftes, was wichtig ist, oder was wir sehen, ist, dass eben in den Gottesknechtsliedern, in den prophetischen Aussagen schon gesagt wird, dass der Gottesknecht eben der Heiland ist, dass Jesus der Heiland ist. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Also die Zeitgenossen Jesajas können das nicht in ihrer Tiefe erfasst haben. Zu sagen, wie soll das denn gehen, dass dieser Gottesknecht, der da kommt, den sie für einen besonderen Propheten vielleicht gehalten haben, für einen Priester, vielleicht für den König, und Jesus ist ja alles sicher, Priester, König, Prophet halt zu sagen, aber bis an die Enden der Erde. Wie soll er gewesen sein? Wie groß? Wie soll das funktionieren? Haben die dann vielleicht gedacht an so eine Herrschaft, die noch größer ist als die der Babylonier, als die der Assyrer? Aber wir wissen natürlich, wenn wir es geistlich sehen, was das bedeutet halt nicht, dass er als das Heil bis an die Enden der Welt bringt. Das Heil, eben das Evangelium, das Evangelium, die heilbringende Botschaft halt, dass das bis an die Enden der Erde geht. Das ist Jesus Christus. Das ist Evangelium, was hier ist. Also wenn dann Jesus bei der Himmelfahrt kurz zuvor dann eben sagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, dann war das mindestens der Punkt, wo nochmal für die Jünger im Geist es dann Klick gemacht hat, wo sie gesagt haben, ja, hier ist der, der uns prophezeit ist im Alten Testament. Nochmal, die Jünger zum Zeitpunkt der Himmelfahrt hatten keine anderen Schriften als das Alte Testament, aber konnten daran erkennen, was Jesus gesagt hat, jawohl, hier ist die Erfüllung, hier bin ich. Hier wird schon von Jesus berichtet halt. Hier ist im Prinzip das vorweggenommen halt zu sagen, was dann, wie gesagt, die Jünger zu dem damaligen Zeitpunkt erlebt haben. Und wie wir tatsächlich jetzt wieder 2000 Jahre später erleben dürfen, dass das passiert ist. Ich frage mich, was diese Gurkentruppe, damals nichts anderes war es ja, Jesus schalt sie ja auch, wie sie drauf sind, die haben ja nichts drauf halt. Ne? Also so heißt es halt, also da Markus 16, nicht, wo dann heißt es nämlich, und er schalt sie wegen ihres Herzens Härten, nicht, also das Oneidizo halt richtig ins Gesäng stellen, so heißt das übersetzt, dieses griechische Wort, weil die nichts drauf haben. Und das wissen die natürlich von sich selber, Petrus, der Jesus da verraten hatte, und dass die nicht jetzt die ganz große Elitetruppe war mit Thomas und alles. Und wir sollen es hinbringen bis an aller Weltende. Ja, wie soll das denn funktionieren? Aus uns selber nicht heraus, aber der Geist Gottes hat es geschenkt. Und wir dürfen sehen, mit 2000 Jahre Distanz, jawohl, in allen Kontinenten, in allen Ländern dieser Welt ist das Heil verkündigt halt, nicht? Ist das, was Jesus Christus getan hat, was der vorhergesagte Gottesknecht getan hat, allen Menschen kundgetan, überall die Möglichkeit, das Wort zu hören, dass er der Heiland ist. Es wird überall in fast allen Sprachen verkündigt und weitergegeben, so wie es im Alten Testament vorausgesagt ist. Ein sechstes, der Gottesknecht als fleischgewordenes Wort Gottes. Hier denken wir jetzt wieder an Johannes 1, am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort. Jetzt sagt der Gottesknecht, oder Jesaja über den Gottesknecht, Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben. wie sie Jünger hören, dass ich wisse, mit den Müden zu reden zur rechten Zeit. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, ich bin nicht ungehorsam, weiche nicht zurück. Das sind ganz fantastische zwei Verse mit unfassbarer Tiefe an Theologie halt. Also mit den Müden zu reden zur rechten Zeit, das ist auch so ein tolles Konzept für die Seelsorge, steckt so viel hier drin. Aber Gott hat mir eine Zunge gegeben. Das meint das Wort. Gott hat mich zum Wort gemacht. Ich bin der Gottesknecht und Gott hat mich in der Zunge. Der hat mir nicht einen dicken Bizeps gegeben, der hat mir nicht viel Gold gegeben oder der hat mir jetzt, wer weiß was, für sonstigen Intellekt. Es ist das Wort, was hier gesagt wird, das über die Zunge deutlich wird zu sagen. Er hat mir die Zunge gegeben, zu reden, zur rechten Zeit. Das ist eben Jesus, der das Wort ist halt, was hier tatsächlich über den Gottesknecht gesagt wird halt. In Jesus spricht Gott. Jesus, der das Wort Gottes ist. Und wenn er dann sagt im Heilandsruf, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, mit den müden Reden zur rechten Zeit. Das ist das, was Jesus in seinem Wort tut, was wir erleben dürfen halt. Auch hier, wie gesagt, wo schon im Alten Testament klar ist, wer ist Jesus? Wort Gottes, also im Neuen Testament finden wir letztlich nichts Neues, es kommt nur zur Erfüllung. Es wird hier ganz deutlich, dass du es wirklich hier ziehen kannst, sagen, okay, das ist alles vorhergesagt, das ist geweissagt bei den Propheten. Das nächste, der Gottesknecht als Ursprung der Mission, das haben wir gerade schon vorgelesen, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wieder zurück, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, Jesus Christus, das Licht der Welt, ich bin das Licht der Welt, wenn mein Nachfolger nicht in der Finsternis wandelt, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Der Gottesknecht als Ursprung der Mission. Wenn Jesus wirklich der Gottesknecht ist, wenn Jesus wirklich der Messias ist, dann muss aller Weltenden davon erzählt werden. Dann ist natürlich auch folgerichtig, dass er Matthäus 28 den Missionsbefehl ausspricht. Und natürlich ist auch folgerichtig, was in der Schrift erzählt wird, dass dann durch das Wirken des Geistes Apostelgeschichte, die ganze Apostelgeschichte ist ja eine reine Missionsgeschichte, zu sagen, was da passiert. In den ersten Kapiteln so ein bisschen gedämpft, nur auf Jerusalem und Antiochia bezogen, aber dann knallt es mit Apostelgeschichte 13 richtig ab, mit Paulus und Barnabas und mit all den anderen, mit Silas, wo das Evangelium weitergeht. Der Gottesknecht, das ist die Missionsgeschichte, die passiert. Die ganzen Briefe sind ja im Prinzip, die wir lesen im Neuen Testament, nichts anderes als Dokumente des Missionsgeschehens, was in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Halt. Mit all dem, was da kommt, die Mission mit hineingenommen. Und genau das ist hier prophezeit, so ist das geworden. Und in diesem Prozess stehen, nochmal, wir gucken drauf zurück, wir haben die Briefe, wir wissen alles, was passiert ist mit Saulus, aber wenn wir zurückdenken, so in die erste Gemeinde, die hatten nochmal keine Schrift. Die haben das alles hautnah miterlebt und konnten sehen, wow, hier geht in Erfüllung, was hier prophezeit ist, was Jesaja gesagt hat, all das ist in Jesus wahr und es geht weiter, die ganze Geschichte läuft weiter. Also das hat eine unfassbare Aktualität und diese Dinge zu sagen, im Prinzip das Neue Testament, haben ja nicht Menschen geschrieben, um zu sagen, wir dokumentieren das, was richtig ist im Alten, sondern das hat ja Jesus gemacht, aber die Menschen, die das erleben durften, wie das Wort sich ausbreitet halt von Jesus, aber das eben aus dem Alten Testament gepredigt wurde und überall hingebracht wurde. Und ein letztes, was die Gottesknechtslieder sagen, Jesus, der erhöhte Weltenherrscher. Siehe, meinem Knecht wird es gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Er wird gen Himmel gezogen. Er ist derjenige in der Offenbarung, der eben neben Gott sitzt halt. Auf dem Thron ist der Herr und das Lamm, immer wieder diese Bilder zu sagen, der erhöhte Weltenherrscher zu sagen. Und als die Himmelfahrt passiert, Jesus genommen wird, ist spätestens dann dem Letzten auch klar, jawohl, das ist der Weltenherrscher, das ist Gott, er ist jetzt beim Vater, er vertritt uns vom Vater halt, er ist mit dem Vater der wahre und einzige Gott und er ist der Herrscher ist und wenn er wiederkommen wird, wie es in Philipper 2 heißt, müssen sich alle Knie beugen, er ist derjenige, dem alle Herrschaft übergeben ist, nichts anderes als was eben in den Gottesknechtsliedern benannt ist, aber eben was auch im Neuen Testament immer wieder erwähnt wird. Ich habe das jetzt bewusst so versucht anzureißen. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, euch da mitzunehmen, zu sagen, also dass wir tatsächlich auch ohne Neues Testament Jesus finden eben in dem, was die Propheten in dieser Deutlichkeit gesagt haben. Und das jetzt nur bezogen auf diese vier Gottesknechtslieder, wo aber im Prinzip verborgen schon die gesamte Herrlichkeit Jesu Christi verborgen ist. Also wenn man das dann mal so zusammenzieht, wenn man eine Christologie beschreiben wollte, wenn man sagt, er ist der leidende Gottesknecht, er ist das Opferlamm, er ist der Richter, er ist trinitarisch, er ist der Heiland, er ist das fleischgewordene Wort, er ist der Ursprung der Mission, er ist der Weltenherrscher, dann sind das alles Dinge, die eindeutig halt genau diesen Jesus beschreiben, wie er dann eben 700 Jahre später gekommen ist halt und wie er dann sein Werk erfüllt hat, als Jesus von Nazareth, der gelebt hat, der gestorben ist, der auferstanden ist und nun zur Rechten Gottes sitzt. Das meine Gedanken zu dem, es war heute ein bisschen theoretisch, das weiß ich, und ein bisschen viel Text, beim nächsten Mal gibt es wieder nicht drei Zettel, da gibt es nur noch einen halt, aber wie gesagt, da musste ich euch jetzt mitnehmen in diese Weissagung auf Christus, denn das ist ganz wichtig, wenn wir uns dem annähern, nochmal als Punkt, als Gesamtes zu sehen, jawohl, das ist bei allen Propheten so, auf Jesus Christus ausgerichtet in ihrer Verkündigung. Ja, machen an der Stelle einen Punkt, ich möchte auch gerne mit euch und Ihnen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir dich überall in deinem Wort finden können, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass uns das noch einmal jetzt heute vor Augen gestellt worden ist in den Gottesknechtsliedern, Herr, wie du so präsent und so deutlich einfach auch schon im alten Bund da gewesen bist. Danke, dass wir das sehen dürfen, Herr. Und wir wollen dich bitten für all die Menschen, die dich noch nicht angenommen haben, Herr, dass du ihnen die Erkenntnis der Wahrheit schenkst, die nur in dir zu finden ist und dass du die Menschen, die sich beschäftigen mit deinem Wort und dich nicht kennen, Herr, dass du ihnen das gibst, Herr, dass sie sehen können, wer du bist und dich wirklich in deiner Fülle erkennen dürfen. Und danke, dass wir das durch die ganze Schrift hindurch können, Herr, dass wir dich immer wieder finden können, Herr, gelobt und gepriesen seist du dafür. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, um dein Mitgehen, dein Behüten, dein Bewahren, Herr. Du weißt um die ganz individuellen Schwierigkeiten und Probleme, die der eine oder andere vielleicht haben mag. Herr, hilf du, steh du bei und stärke du. Möchte auch bitten für die Geschwister, die uns zugeschaltet sind aus dem Internet, auch da wolltest du dabei sein, auch sie wolltest du segnen, behüten und bewahren. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde, Herr, eins werden in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Ich wünsche allen, die zugeschaltet sind übers Internet, noch einen schönen Abend. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss. Habt ihr noch Fragen, Beobachtungen? Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und seid dem Herrn anbefohlen.